Hallo und herzlich willkommen zu Reingehört, dem Podcast der Rheinraum- und Prozesstechnik. Live von den Launches in Karlsruhe 2025. Ich bin Susanne Weckauf und ich freue mich, mit den wichtigsten Köpfen der Rheinraum- und Prozesstechnik über die Trends und Themen der Branche zu sprechen. Herzlich willkommen, Thorsten Friedrichs Schmidt. Ich freue mich, dass du da bist.
Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Du bist bei Dresd und Sommer.
Genau. Dresd und Sommer, wenn ich das vielleicht einführend erklären darf, ist eine weltweit agierende Ingenieur- und Projektdienstleistung, Servicedienstleistung, Beratungsfirma mit Schwerpunkt natürlich auf dem Bereich Europa. Welche Projekte oder was bedeutet das alles oder welche Projekte wickelt Dresd und Sommer ab? Für welche Projekte plant Dresd und Sommer? Das Interessante ist, man kann sagen, fast alles, was man sich heute vorstellen kann. Also von, sage ich mal, großen Infrastrukturprojekten. Jeder kennt den Bahnhof Stuttgart 21. Mhm. Da sind wir natürlich mit dabei. Es gibt aber auch ganz kleine Projekte, wo man einfach einen Ausbau von einem Zoo mal planen muss. Aber dann auch wieder ganz komplexe Projekte.
Hast du gesagt, ein kleines Projekt, den Ausbau von einem Zoo?
Ja, natürlich. Auch das. Also Dresd und Sommer ist sehr flexibel und hat gesagt, klar, das können wir auch mitnehmen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Ja. Also man ist da sehr, sehr, sehr flexibel, sehr agil. Und auf der gleichen, Schiene kann ich sagen, wir machen hyperkomplexe Pharmaprojekte und um die soll es heute zumindest teilweise gehen. Aber wir bauen oder überwachen Projekte, in denen es auch um den Ausbau von, Produktionslinien für Automobilhersteller geht. Auch das ist wieder interessant. Batterietechnologie gehört auch mit dazu. Alles, was zurzeit tatsächlich auf der Agenda steht, für Firmen in Europa, aber auch weltweit.
Das ist sehr vielfältig. Fallen all diese Bereiche auch in deinen Bereich? Du bist Director Center of Competence Life Science.
Genau, die Projekte fallen nicht alle in meinen Bereich, Gott sei Dank. Das wären zu viele Projekte. In meinen Bereich fallen alle Projekte, wie gesagt, die ich zum Thema Pharma um Life Science zähle. Ich kann auch gerne gleich erklären, was dazugehört. Mhm. Natürlich teilen wir uns teilweise die Ressourcen, weil man das ganz gut machen kann in der Planung.
Dann gern einen kurzen Abriss Life Science. Was genau bedeutet das für alle, die nicht aus der Branche kommen?
Natürlich, also Life Sciences, toller englischer Ausdruck, der oft verwendet wird, zumindest in unserer Branche. Man muss einfach an die bekannten Pharma-Firmen denken. Mhm. Beispielsweise Novartis kennt fast jeder. Ich möchte hier keine Werbung machen, aber die haben vor vielen, vielen Jahren mal das Produkt Voltaren auf den Markt gebracht. Mhm. Und viele, die mal Knieschmerzen gehabt haben, wissen, von was ich spreche. Das Aspirin von Bayer ist natürlich auch ein Medikament, was jeder eigentlich auf der Welt kennt. Also das sind Produkte. Und dann gibt's natürlich in der Branche deutlich komplexere Dinge wie Produkte, die beispielsweise Impfstoffprodukte gehören auch dazu, die wir aus der Corona-Zeit natürlich kennen, aber auch von der Grippeimpfung. Oder, ich war ja bei den komplexeren Produkten, auch Produkte, die helfen, wenn ich bluterkrank bin und spezielle Faktoren, Eiweiße brauche, ständig brauche, um tatsächlich diese Krankheit im Griff zu behalten. Aber auch Insulin gehört dazu, was jeder kennt.
Und wie können wir uns vorstellen, was du machst?
Genau. Was macht jetzt Dresd und Sommer? Also diese Firmen, die ich ja benannt habe, die müssen diese Medikamente produzieren. Mhm. Was diese Firmen können, ist genau das, die Medikamente produzieren. Was die Firmen wiederum nicht können, ist diese Produktionsanlage zu planen und die Bautätigkeiten zu überwachen oder das zu bauen. Mhm. Und dann wieder relativ speziell in der Pharmabranche die auch in Betrieb zu nehmen.
Das heißt, das macht ihr quasi von A bis Z. Es kommt eine Firma von den genannten oder eben eine andere und sagt, ich habe das und das vor und ihr sagt, okay, von der Idee über den Plan bis zur Projektentwicklung.
Genau, normalerweise kommen solche Firmen mit mehr oder weniger klaren Vorstellungen, was da produziert werden soll. Mhm. Meistens ist natürlich klar, welches Volumen produziert werden soll, wie viel, ich sage mal Liter oder wie viel Impfdosen pro Jahr wollen wir produzieren in dieser Anlage. Da kommt die Firma zu uns. Dann fängt man damit an, okay, welche Produktionsgeräte brauchen wir, welche Anlagen brauchen wir dafür? Und wenn man weiß, welche Anlagen man dafür braucht, dann kann man auch den Raum darum, also die Hülle, das Gebäude dazu planen. Und genau das macht Drehsonderfirma. Von den ersten Stadien eines Projekts, wo man erstmal rausfinden muss, was kostet denn das überhaupt? Ja. Wie lange wird denn überhaupt sowas dauern, um sowas zu bauen? Bis hin dann zur detaillierteren Planungsteilen des ganzen Projekts. Und mit diesen detaillierten Planungen geht man normalerweise den Markt. Normalerweise. Schreibt das aus. Ich weiß nicht, ob das jedem was sagt, aber, und dann kommen eine gewisse Anzahl von Baufirmen, die das Ganze realisieren. Ja. Und Dres und Sommer in der Phase geht dann auf die Baustelle und überwacht die Bautätigkeit, kontrolliert, dass die Qualität passt, kontrolliert, dass wir im Terminplan oder das Projekt im Terminplan bleibt, solche Dinge.
Was bedeutet normalerweise? Das hast du gerade so ausgestellt. War da was
leider,
dahinter
oder
war das?
Leider kann man natürlich sagen, dass nicht alle Projekte aus guten oder auch schlechten Gründen nicht im Terminplan bleiben.
Ja.
Ja, das kann ich soweit sagen. Jeder kennt natürlich das Projekt. Das
Stuttgart Berlin, 21?
Stuttgart 21, sozusagen, das geht gerade noch, hat aber tatsächlich gute Gründe, dass das Projekt nicht im Terminplan ist. Aber jeder kennt den Berliner Flughafen. Ja. Der hatte, ich weiß nicht, eine Verspätung von 10 Jahren, sowas in der Größenordnung. Solche Dinge geschehen.
Ja.
Die geschehen meistens, weil die Nutzeranforderungen, also der den Berliner Flughafen bauen wollte, der wusste am Anfang gar nicht genau, was er will.
Okay.
Genauso ist es auch beim Stuttgart 21 ist ein bisschen anders. Da waren die Bedingungen, das einfach drumherum, glaube ich, so, dass es Sachen gab, die hat man erst während dem Projekt rausgefunden. Mhm. Und das hat dann wieder zu Verspätungen geführt.
Okay.
Und es ist so ein bisschen so, wenn man, sage ich, solche Projekte nie starten würde, wenn man sagt immer, der pessimistisch möglichste Ansatz ganz von Anfang, dann würde nie ein Projekt, glaube ich, gestartet werden. Deshalb ist es, glaube ich, ganz okay, wenn man sagt, komm, wir wissen gut genug, was da rauskommt oder was passieren kann. Wir starten und manche Dinge
brauchen länger.
Und dann wahrscheinlich in 20 Jahren wird keiner sich mehr beschweren, dass es ein paar Jahre länger gedauert. Da haben wir einfach einen tollen Bahnhof, der gut funktioniert in Stuttgart. Ich sage einfach nur ein Beispiel.
Ja, genau. Und ich habe ja danach gefragt, wie kommen wir jetzt von dem Bereich auf dein Gebiet der Fast-Track-Projekte?
Genau. Im Pharma-Bereich gibt es eine Besonderheit. Wenn ein Pharmahersteller ein Medikament auf den Markt bringt, das erste Mal auf den Markt bringt, ist es unheimlich wichtig für diese Firmen, dass er der Erste ist, der dieses Medikament auf den Markt bringt. Weil man kann davon ausgehen, wir leben in der internationalen Wirtschaft, dass es irgendwo jemand anders gibt, der ungefähr das Gleiche macht. Mhm. Nicht genau das Gleiche, aber ähnliche Medikamente herstellt, die gleichen Beschwerden lindern können. So ist es wichtig, dass zu dem Zeitpunkt, wo ich gute Chancen sehe, dass dieses Produkt funktionieren wird auf dem Markt. Das muss durch verschiedenste Testphasen natürlich durch. Dass ich, wenn ich weiß, das Produkt funktioniert auf dem Markt, dann muss ich so schnell wie möglich eine Produktionsanlage auf die Beine stellen, die den Marktbedarf abdecken kann. Also da ist wirklich, man nennt es im Englischen immer schön, Speed to Market, absolut wichtig.
Und ist dein Bereich, also dein spezifischer Bereich in der Pharma auch?
Also ich kümmere mich um die, sage ich mal, die Planung und natürlich auch alle anderen Servicedienstleistungen um diese Pharmaprojekte drumherum. Und manche Projekte, nicht alle, haben tatsächlich diese Anforderung, dass sie so schnell wie möglich abgewickelt werden müssen.
Was ist die größte Herausforderung, um diese Schnelligkeit zu gewährleisten?
Die größte Herausforderung, würde ich sagen, ist, dass man so gut wie möglich die möglichen Risiken, wir haben ja vorher von Projekten gesprochen, die es nicht gepackt haben, so gut wie möglich die Risiken einschätzt vorher und für die Risiken die entsprechenden, sage ich mal, Mitigierungsansätze bringt. Das ist mal eins. Aber es gibt mehrere Dinge, die bei diesen Fast-Track, sage ich mal, Fast-Track oder diesen schnellen Projekten einfach greifen müssen. Eins davon, ich glaube, ich fange einfach mal,
zähle
einfach mal ein paar Punkte an, die einfach wichtig sind. Aber bevor wir, glaube ich, zu den Punkten kommen, damit die Hörer, was bedeutet überhaupt Fast-Track? Also was muss man sich das vorstellen? Ja. Ich habe nur damit man eine Vorstellung hat. Ich teile es mal in zwei Größen von Projekten ein. Es gibt so kleinere bis mittelgroße Projekte, investieren Firmen so ungefähr 20 Millionen Euro. Das sind so kleinere Projekte. So ein Projekt kann gut und gerne, bis es mal steht, von der ersten Planungsphase bis zum Ende der Bauphase, also standardmäßig dauert sowas 3 Jahre.
Okay.
Das ist einfach mal eine Hausnummer.
Und das ist schnell?
Nein, das ist noch nicht schnell. Das ist so der Standard, den ich brauchen würde, wenn alles normal und gut läuft.
Okay.
Ja. Wenn ich sowas Fast-Track anpacken würde, dauert es 2 Jahre.
Okay.
Das geht.
Ja.
Aber da muss man gewisse Dinge beachten. Und bei großen Investitionen ist ungefähr genau, sieht es ungefähr gleich aus. Also größere Investitionen, das ist ja 200 Millionen Euro, 300 Millionen Euro und so weiter. Danach bleiben die Projektdauern ungefähr gleich, weil man dann irgendwo sagen kann, okay, da mache ich halt mehrere Projekte von 300 Millionen draus, dann ist es wieder das Gleiche. Ja. Solche Investitionen gibt es natürlich auch. Sieht man auch hier momentan in Deutschland. Also Lilly investiert über mehrere Milliarden Euro in der Nähe von Mainz für... Ja, das sind Anti-Abnehmprodukte, die dort fabriziert werden, die wohl momentan sehr gut auf dem Markt ankommen. Okay. Aber das mal beiseite, um nicht abgelenkt zu werden. Auch solche Projekte, auch bei so großen Projekten, ist die Dauer nicht so verschieden. Man würde im Normalfall 4,5 Jahre für so große Projekte rechnen. Und wenn ich das Ganze Fast-Track anpacke, kann ich mindestens ein Jahr abziehen.
Ich sage jetzt mal etwas provokant, was fällt denn unter den Tisch oder warum geht das schneller?
Genau, warum geht es schneller? Man muss bei diesem schnelleren Planungsphasen, Ausführungsphasen und dann Inbetriebnahmephasen parallel zueinander durchführen. Fast-Track bedeutet eigentlich, ich fange das Bauen an, wenn die Planung noch gar nicht abgeschlossen ist. Da sagen manche, das geht doch gar nicht. Wie kann ich denn irgendwas bauen, wo ich noch gar nicht weiß, was eigentlich... Ja, es wird natürlich alles... Planung bedeutet alles planen. Da gibt es ja mindestens 8, 9 Gewerke auf so einer... Gewerke bedeutet verschiedene Spezialisten. Ich sag's mal für den, der sich nicht auskennt. Es gibt beispielsweise Bauingenieure, es gibt Prozessingenieure, die sich mit dem tatsächlichen Produktionsprozess aussetzen. Es gibt Elektroingenieure, die sich um die Elektrik kümmern. Es gibt so Ingenieure wiederum, die kümmern sich um die Lüftungstechnik. Also ich höre auf. Also es gibt verschiedenste Ingenieure, die auf so einem Projekt teilnehmen. Und natürlich ist es so, wenn ich von dem Bau jetzt einfach spreche, dass das Erste, was ich hinstellen muss, ist doch erstmal das Gebäude.
Ja.
Ohne ein Gebäude kann ich da auch keine Maschinen reinstellen. Ich vereinfache jetzt mal ein bisschen.
Ja. Ja.
Und so ist es auch. Also man würde mit dem Gebäude schon sehr früh starten, mit diesem Bau, ohne überhaupt genau zu wissen, wie alles andere komplizierte, sag ich mal, Equipment, welche Maschinen, welche Rohrleitungen, welche Kabel und so weiter, wie die überhaupt da genau reingehören. Das geht, indem ich genügend Reserven lasse.
Okay, weil ich wollte auch gerade sehr naiv sagen, ja, aber was ist, wenn ich dann den Reinraum in der Etage brauche? Oder ich habe doch irgendwo Vorstellungen, also...
Ja. Grobe Vorstellungen gibt es natürlich immer. Ja. Also ohne überhaupt irgendeine Vorstellung geht gar nichts. Ja. Man braucht natürlich auch zum Bauen erstmal eine Baugenehmigung. Und zu einer Baugenehmigung muss man natürlich eine Minimumplanung vorlegen. Ja. Aber ich brauche nicht das letzte Detail, Schraubendetail.
Ja.
Ich muss auch nicht alle, weiteren Ausbaugewerke bestellt haben, um da zu starten.
Mhm.
Ich kann, wie gesagt, genügend Reserven lassen in der Gebäudehöhe, in der Geschosshöhe.
Ja.
Ich kann auch Stützen weglassen in so einem Gebäude, die irgendwann mal stören würden in meiner Flexibilität. Ja, das kostet dann vielleicht etwas mehr, aber es funktioniert.
Und dafür habe ich ein schnelleres Ergebnis.
Das ist rein vom Ablauf, dass ich gewisse Dinge parallel schalte und bewusst, sage ich mal, Reserven einplane, die mir nachher helfen, um das Projekt dann, wenn ich etwas detailliertere Informationen habe, dann auch durchzuführen.
Okay. Und wie würde es beim Fast-Track dann weitergehen?
Also genau, man würde tatsächlich mit diesen Bautätigkeiten sehr früh beginnen. Irgendwann ist natürlich die Gebäudehülle und der Bau fertig. Und jetzt kommt eine Pharma-Besonderheit. Auf vielen Pharma-Projekten gibt es, wir nennen das sogenannte Long-Lead-Equipment. Das sind also Equipments, die ich dazu brauche, also Maschinen für den Normalverbraucher, die in vielen, vielen Fällen 2 Jahre brauchen, von der Beauftragung bis zur Lieferung auf die Baustelle.
Oh.
Deshalb muss ich die auch beachten. Ja. Also ich muss mit dem Bau früh starten und ich muss diese Maschinen sehr, sehr früh bestellen.
Quasi genau, wenn der Bau anfängt auch.
Ja, also noch fast noch vorher.
Okay.
Ja, also muss die bestellt man sehr, sehr, sehr früh.
Okay.
Und was muss man da beachten? Da muss natürlich auf, ich sage jetzt mal, Pharmakonzernseite und Investorenseite muss natürlich das Geld zur Verfügung stehen, um dies zu tun. Also da müsste die Finanzierung auch stehen zu dem Zeitpunkt. Der darf dann nicht mehr überlegen, will ich es jetzt machen, will ich es doch nicht machen? Ja. Ist es zu teuer, ist es nicht zu teuer? Das muss stehen, weil genau diese Equipment kosten, man kann sich's vorstellen, natürlich entsprechend viel Geld.
Wann würde man, wenn man eben, was ist das Gegenteil von Fast Track normal?
Es gibt keine Slow-Track-Projekte, soweit ich weiß. Es gibt halt einfach normale Projektabwicklung.
Wann würde man da diese Gerätschaften bestellen?
Etwas später, man kann, da müsste ich etwas tiefer eintauchen in die verschiedenen Projektphasen.
Okay. Mhm.
Ich kann es aber schnell tun, es gibt nicht tausende Projektphasen. Mhm. Es gibt grundsätzlich im, sag ich mal, amerikanischen oder englischen Sprachraum ein Konzeptdesign. Mhm. Da erstellt man das grobe Konzept. Ja. Man weiß, um was es geht. Und danach kommt ein Basic Design. Nur um eine Größenordnung zu bekommen, am Ende von einem Concept Design habe ich kostenschätzungsmäßig etwa plus minus 30% eine Idee, wie teuer das Projekt werden wird. Ja. So genau ist es, das Concept Design. Und das Basic Design, das kommt danach, da kann ich dann schon auf plus minus 15% die Genauigkeit der Kosten eines Projekts schätzen.
Okay.
Nach dem Basic Design ist relativ einfach, kommen die Ausschreibungen. Also da gehe ich auf den Markt mit Beschreibungen der verschiedenen Dienstleistungen, die ich habe, Baudienstleistungen, die ich haben will. Das passiert dann im Detail Design. Das endet mit der Vergabe von allen, sage ich mal, ausführenden Dienstleistungen. Und danach ist relativ einfach, kommt die Bauphase mit der Bauüberwachung.
Mhm. Okay.
Und im Pharmabereich dann auch noch die Qualifizierung danach. Aber jetzt will ich es nicht zu kompliziert machen. Und sage ich mal, bei Fast-Track-Projekten würde ich schon in der Mitte von dem Concept-Design diese Long-Lead-Equipment, diese sehr langen, also diese, sage ich mal, Maschinen, die man sehr lange zu produzieren braucht, bestellen. Und einem normalen Projekt kann man sagen, okay, da kann man warten bis in die Mitte vom Basic-Design.
Okay.
Sowas.
Okay, also, ja, aber
da liegt manchmal tatsächlich auch ein halbes Jahr, dann kann wirklich je nach Projekt dann auch mal ein halbes Jahr einfach dazwischen liegen. Man muss natürlich schon sehr genau wissen, was man da bestellt, weil sonst wird es wieder teuer danach.
Ja. Hm. Wie geht's weiter dann im Fast Track?
Ja, also wir gehen einfach davon aus, der Bau steht.
Ja.
Und dann geht's in den Ausbau. In dem Ausbau jetzt würde ich einfach sagen, je mehr Ebenen zur Verfügung stehen. Sobald eigentlich das Gebäude eine Ebene, ein Geschoss fertiggestellt hat, kann ich eigentlich schon mit Teilen des Ausbaus beginnen.
Ja.
Das kann ich auch schon parallel machen.
Okay, das heißt, in einer Etage wird die Etage schon fertig gemacht, während die andere noch gebaut wird.
Genau,
quasi.
Oben drüber wird der Rohbau fertiggestellt und unten drunter kann ich schon Ausbautätigkeiten, kann ich auch schon mit der Fassade beginnen.
Aha. Okay.
Wichtig im Pharmabereich, also gewisse Equipment, diese empfindlichen Equipments, die brauchen ein geschlossenes Gebäude. Die kann ich nicht einfach in so ein offenes Gebäude, wo es an der Seite reinregnet, der Wind reinweht, das geht natürlich nicht.
Ja.
Reinraum geht auch nicht. Also für manche Dinge muss das geschlossen sein, da muss man drauf achten. Aber letztendlich, wenn ein Geschoss geschlossen ist, kann man dann schon geschossweise den Ausbau beginnen. Würde ich auch beim Fast-Track-Projekt machen.
Okay, und dann?
Am Ende, ich meine, ich will es jetzt etwas vereinfachen, man macht den Ausbau. Ausbau bedeutet viel Rohrleitungen, Lüftungskanäle, Kabelkanäle. Die kommen alle in einen Bereich, die dann später gar nicht mehr sichtbar sind. Die werden einfach unter der Decke installiert, so muss man es sich vorstellen. Und unten drunter kommt dann der Reinraum, in dem man eigentlich ziemlich kahle Wände sieht und dann eben das nötige Equipment, von dem wir vorher besprochen haben.
Für mich war das gerade sehr, sehr simpel ausgedrückt. Also verzeih, mein Sohn baut gerade ganz viel Duplo. Und ich hatte gerade wirklich so ein Duplo-Haus vor Augen, so wie du das erklärt hast. Ich fand, es war sehr anschaulich, sodass sich einfach jeder vorstellen kann, was da einfach gleichzeitig passiert, welche Abläufe stattfinden.
Mhm. Ja. Genau, Fast-Track würde halt viel Gleichzeitigkeit bedeuten. Es bedeutet für mich, ich will noch einen weiteren Aspekt mit reinbringen, auch viel Vorfertigung. Das heißt, man kennt die klassische Baustelle, wo der Betonmischer kommt. Oder irgendwas auf der Baustelle verschweißt wird. Das würde man so gut wie möglich vermeiden.
Ja.
Man versucht so viel Vorfertigung, also Fertigung von Bauteilen, ich sage jetzt Stützen, Teile von Decken, Träger, eben das ist der Rohbauteil, in einem Werk fabrizieren, auf die Baustelle bringen und dann nur noch aufstellen. Wie Lego eigentlich.
Ja.
Die Steine sind ja schon da. Also es ist wie Lego. Anstatt auf der Baustelle kompliziert, man kennt das ja auch, Schalungssysteme aufzustellen, Bewehrungsstähle da reinzustellen und dann den Beton reinzugießen, dauert natürlich viel länger.
Ja, ja.
Also man würde versuchen, so viel wie möglich vorher irgendwo anders zu fertigen. Da sind auch die Kapazitäten relativ gut skalierbar. Dann sage ich, okay, wenn ein Vorfertiger nicht reicht, dann nehme ich halt drei. Oder vier. Die können ja alle gleichzeitig arbeiten. Das ist das Gute. Und dann brauche ich bloß noch auf der Baustelle und muss es dann nacheinander wie so ein Lego aufstellen.
Einerseits stelle ich mir vor, dass es kostengünstiger sein kann, wenn viele Abläufe parallel stattfinden. Aber andererseits, wenn ich das auslagere und woanders machen lasse und dann zuliefern, ist es doch vielleicht auch wieder teurer. Also sind Fast-Track-Projekte Kann man sagen, die sind teurer?
Ja, man muss tatsächlich, wir hatten uns vorher unterhalten und da habe ich ein Beispiel. Also es gibt Projekte, die sind, man sagt es im englischen Sprachgebrauch, schedule-driven. Also die werden von der Terminplanung, sage ich mal, getrieben. Und andere Projekte, die werden eher vom Budget getrieben. Projekte, die beides versuchen gleichzeitig, da sind die Chancen, so ein Projekt erfolgreich durchzuführen, sehr, sehr gering. Es gibt's. Aber ich glaube, die Chancen sind so bei 5%. Das ist so ein bisschen, wie man versucht, ich spiele Tennis und es kommen zwei Bälle. Ich möchte beide Bälle schön treffen. Das geht schlecht. Es ist besser, sich auf einen zu konzentrieren. Ja. So, um das wieder zurückzukommen auf unser Thema. Ja, man muss damit rechnen, dass solche Projekte teurer sind. Mhm. Teurer nicht unbedingt, weil die Bauausführung selbst teurer ist, aber weil ich Reserven einplane.
Ja.
Weil ich mir einfach die Möglichkeit geben will, vielleicht später noch irgendwelche Öffnungen in eine Deckenplatte reinfräsen zu können. Das geht natürlich nicht, wenn ich alles bis aufs letzte Detail optimiert habe, wie man es vielleicht machen würde. Ja. Kostengünstig gebaut, das ist wirklich auf den perfekten Fall ausgelegt, das ist optimiert. Das mache ich natürlich da nicht. Da stecke ich etwas mehr Kapazität rein in die Bauteile, kann aber nachher noch was verändern.
Mhm. Okay. Kann man es ins Verhältnis setzen, welche Projekte mehr oder welche Projekte ihr mehr habt, ob Fast-Track-Projekte oder...
Ich muss das tatsächlich googeln, über die Industrie hinweg. Es sind tatsächlich 35-40% der Projekte auf dem Markt eher im Bereich Fast-Track.
Okay.
Und 60% der Projekte sind dann eher budgetgetrieben und normale Projekte.
Ich frage jetzt mal eine sehr, ich sag mal, mutige Frage, weil ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst. Ich könnte es wahrscheinlich nicht. Was glaubst du, woran das liegt? Am Kostenfaktor?
Ja, also es gibt ja nicht immer den Fall, dass ich ein neues Medikament, bleiben wir bei der Pharmabranche, auf den Markt bringe. Es gibt auch durchaus Projekte, wo ich sage, ich erweitere meine Produktionskapazitäten einfach nur oder ich erneuere die oder optimiere die. Mhm. Da ist dann immer die Frage, ich optimiere Produktionskapazitäten, dahinter steht ein gewisser Return on Investment, dann will ich natürlich wissen, wie viel muss ich denn investieren und dann kann ich nicht sagen, ich kann einfach viel mehr Geld reinstecken und dann lohnt sich's gar nicht. Also da ist dann eher die Investitionssumme der wichtige Faktor, als tatsächlich ist das Ganze jetzt 6 Monate oder 8 Monate oder 9 Monate früher fertig. Ja.
So wie ich das Thema greife, kann ich mir nicht vorstellen, dass man sagen kann, in Zukunft wird es mehr Fast-Track-Projekte geben, weil es von der Situation oder von den Anforderungen...
Von der Marktsituation. Diese neue Produkteinführung ist tatsächlich in der Pharmabranche ein Sonderfall. Ich hatte es nicht ganz ausgeführt. Also der als erster auf dem Markt ist mit einem Produkt, der geht normalerweise davon aus, dass er 50-60% des Markteinteils bekommt. Ja. Der zweite bekommt dann noch 30 und der dritte dann schon viel weniger und du kannst es dir vorstellen, es wird dann immer weniger. Ja. Also deshalb ist es wichtig. Ich habe übrigens in meiner Vergangenheit Projekte erlebt, die waren im Bau und da hat der Kunde die Projekte abgebrochen, weil er wusste, dass es zu lang dauert und der Business Case für dieses Medikament nicht mehr besteht, weil die Konkurrenz schneller war.
Was passiert dann?
Dann verliert der Kunde lieber das Geld, was er schon reingesteckt hat und sagt, komm, lass mal es sein, lass mal es gut sein. Das ist so wichtig, ist das.
Wahnsinn.
Dass die tatsächlich die gesamte Investition einstellen. Das passiert nicht immer, aber das habe ich persönlich schon erlebt.
Wow. Glaubst du, dass es in dem Bereich in den nächsten Jahren sich trotzdem was ändern wird oder es Innovationen vielleicht auch gibt?
Ja, es gibt tatsächlich Innovationen, die in gewissen Teilen helfen. Also wir arbeiten beispielsweise in dem Bereich Planungstechnologie oder Designtechnologie nennt man das. Es gibt ja mittlerweile digitale Gebäudemodelle. Man kann ja fast alles, was den Bau betrifft, digital vorher planen.
Ja, ja.
Ich sage jetzt fast alles, eigentlich alles. Wenn man möchte, alles. Wenn man möchte, alles. Und man kann gewisse Teile tatsächlich direkt aus der Planung nehmen und in die Vorfertigung geben. Das gibt's auch. Also ich kann quasi... Man stellt sich so einen USB-Stick vor. Ich stecke den in den Computer rein, lade mir die Daten runter und schiebe den wieder in die Maschine rein und die baut mir das mit so einem Roboter das Bauteil, was ich brauche. Das gibt's.
Okay.
Also das sind Technologien, die gibt's und die können da natürlich effizient genutzt werden auf solchen Projekten.
Okay. Hast du, ich weiß nicht, ob die Frage funktioniert, hast du Wünsche oder Erwartungen an die Zukunft und an deinen Bereich?
Also jedes Projekt ist anders. Ich sag, Erwartungen an meinen Bereich. Die Projekte verlaufen gut und einfach, solange die Kunden, von denen ich gesprochen habe, klare Vorstellungen haben von dem, was sie machen wollen. Man muss sich einen Kunden vorstellen, es gibt da nicht nur einen. Speziell in der Pharmabranche. Es gibt immer einen, der weiß, ich muss so und so viele Impfdosen produzieren, ich muss so und so viel Aspirin produzieren, ich hatte es ja vorher, so viel Voltaren und so weiter. Das ist eine Seite, das ist die Marktseite, der will Geld verdienen. Ja. Aber im Pharmabereich ist natürlich nicht nur das Geld ausschlaggebend, sondern Medikamente müssen Qualitätsanforderungen entsprechen. Mhm. Ich kann nicht irgendein Medikament verkaufen, wo man dann später merkt, das ist unrein, das ist nicht sauber, das spritzt sich jemand ins Blut und er wird krank, weil das nicht sauber produziert wird. Das ist die Qualitätsseite. Ja. Und die haben auf Pharmaprojekten sehr viel Macht und sehr viel, sehr viel zu sagen auf solchen Projekten, was die Konzeption angeht.
Ja.
Ich habe jetzt hier nur zwei Aspekte angesprochen, aber die beiden müssen sich einig sein und müssen dabei sein, wenn es darum geht, diesen User Case, diesen Business Case der, sage ich mal, Beratungsfirma, die wir sind, Drees und Sommer, zu erklären und auch im Rahmen vor allem von einem Fast-Track-Projekt auch nicht mehr viel oder am besten gar nichts mehr zu ändern. Projekte laufen oft schief, wenn der Kunde dann sagt, mir aber ist jetzt noch eingefallen, wir müssen doch noch ein anderes Produkt mitmachen.
Okay.
Oder das wird doch weniger oder es wird doch mehr, könnt ihr nicht. Dann sage ich, ja, das können wir schon, aber dann wird das Ganze natürlich länger. Und das wirft natürlich viele Dinge über den Haufen. Und je später das kommt im Projekt, desto schlimmer.
Ja, das kann man sich vorstellen.
Das kommt leider häufiger vor im Bereich Pharma, weil sich Kunden tatsächlich, vor allem wenn es um das Erstprodukt geht, die lernen selbst manchmal auch noch. Die wissen es nicht besser.
Ja.
Und da kann ich nur sagen, die Verbesserung, die man sich vorstellen könnte in der Zukunft, am besten, man setzt all diese Leute, die Planer, die Kunden, am besten in ein Büro und die ziehen es durch.
Ja.
Das passiert natürlich heutzutage relativ selten, weil jeder gern in seinem Bürochen sitzt.
Zumindest in einem virtuellen Raum, das wäre ja auch schon mal was.
Ja, das ist aber nicht das Gleiche.
Okay.
Das ist nicht das Gleiche. Das macht einen Unterschied. Das würde in dem Fall einen Unterschied machen. Wenn die wirklich alle in einen Raum steckt und wenn es fertig ist, ist es fertig und vorher kommt er da nicht raus, dann entsteht tatsächlich so ein gewisser Team-Effekt, den man hybrid oder digital eigentlich nicht erreichen könnte.
Das ist ein wichtiger Punkt.
Ja, also das würde ich, also an den Erfolgsfaktoren, das ist definitiv einer. Es scheitert häufig, wenn der Kunde sich klar ist, was er will, dann eben auch an der Kommunikation, an der raschen Kommunikation.
Ja. Okay. Thorsten, ich danke dir für diese Einblicke. Gibt es noch was dir wichtig ist, was ich jetzt nicht gefragt habe?
Ich glaube, wir sind einiges durchgegangen. Vielleicht nicht unbedingt super strukturiert, aber die Unterhaltung war interessant. Ich hatte mir tatsächlich ein paar Notizen gemacht. Ich habe gesagt, das Team ist natürlich wichtig. Der Ablauf ist wichtig. Darüber hatten wir uns unterhalten. Teilweise könnte man die Vertragsart sich auch nochmal anschauen. Arbeite ich mit einer riesengroßen Firma, die alles übernimmt? Oder will ich 15 oder 16 oder 20 verschiedene Firmen, die hochspezialisiert sind? Das sind auch so Themen. Technologien haben wir uns angeguckt. Digital Twin haben wir nicht erwähnt.
Das stimmt.
Ja, das ist auch ein Vorteil. Der Digital Twin ist etwas, der Term wird von vielen anders benutzt, aber ich sehe ihn vor allem einen Vorteil für Anlagen, die hochautomatisiert sind und die in diesem Automatisierungsteil, Qualifikation haben wir nicht drüber gesprochen, aber speziell der digitale Zwilling in dem Automatisierungsbereich birgt viele, viele Vorteile, weil ich da viel vorher machen kann.
Ja.
Bevor das Gebäude überall alles fertig ist. Die Software ist quasi schon fertig und ich teste die schon mal vorher.
Ja.
Und erst wenn das wirklich gebaut ist, dann brauche ich eigentlich nur noch umswitchen und die Software, die korrekt und getestete Software installieren. Ich vereinfache ein bisschen, aber das geht auch und es geht über den digitalen Zwilling.
Okay. Du, wenn wir noch viele Punkte haben, können wir auch einfach schauen, was sich vielleicht in den nächsten Monaten entwickelt und wir nehmen einfach einen zweiten Part auf.
Ich glaube, das Wesentliche haben wir ganz gut abgehakt.
Und wer wirklich Fragen hat, vor allen Dingen, weil es ihn selbst mit dem Unternehmen oder sonst wie interessiert, die können sich ja auch direkt an euch wenden und dann kriegen sie noch viel mehr Informationen.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, dass wir als Drees und Sommer dabei sein durften.
Sehr gerne.
Und wir freuen uns auf die Nachfragen und auf die Anfragen vielleicht sogar.
Ja, ich danke, dass ihr da wart.
Jo, tschüss zusammen.
Das war Reingehört, der Podcast der Rheinraum und Prozesstechnik. Danke, dass Sie eingeschaltet haben. Und wenn Sie keinen Podcast mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie Reingehört in Ihrer favorisierten Podcast-App und bewerten Sie uns gerne mit 5 Sternen.